Navi on Air, Episode 65, Kunaf Terra.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
Hallo Matthias.
Grüß dich, Thomas. Servus, wie geht's?
Sehr gut, danke dir. Der Herbst schlägt zu, trotzdem kommen wir noch raus, also alles gut. Und wir haben ja heute einen Bericht aus dem sonnigen Süden vor uns. Aber bevor wir dazu übergehen, gibt's noch ein paar kurze Nachrichten. Zum einen vom großen Giganten aus dem jenseitsteichigen Bereich.
Eigentlich sind sie beide von der anderen Seite des großen Teichs, aber einmal von der Westküste und dann gehen wir noch ins in die Great Plains oder ins Flyover County, wie das gerne genannt wird. Egal, starten wir mit Westküste. Es gab wieder eine Vorstellung live vor Ort bei Apple. Ich war leider nicht eingeladen.
Ich habe
keinen Flug bekommen, aber ich habe sie mir trotzdem schon mal anschauen können. Die Rede ist von der Apple Watch Ultra.
Ja, und was erwartet uns da?
Ja, also anscheinend sieht Apple da schon einen Markt in diesen, ja, Outdoor-Hardcore-Sportlern und hat die Apple Watch jetzt auch mal an einigen Stellen für, in Anführungszeichen, richtige Sportler und den Outdoor-Einsatz optimiert.
Wow, also es gibt Konkurrenz zu den ganzen Garmin-Geräten, auch in dieser Preisklasse mit den Funktionen.
Ja, also bei der Preisklasse sind sie schon mal identisch. Also können wir vorwegnehmen, die Apple Watch Ultra gibt es nur in einer Variante, kostet 1.000 Euro. Das ist genau dasselbe wie der Preis zum Beispiel einer Phoenix oder einer Epix.
Und was kann die dann?
Erstmal, es ist weiterhin klassisch Apple Watch, also mit reiner Touchscreen-Bedienung, wobei da muss man sagen, sie haben noch einen zusätzlichen Button an der Seite, also einen Hardware-Knopf hinzugefügt, den die anderen Apple Watches nicht haben. Und da kannst du zum Beispiel dann dein Training starten, Wegpunkte anlegen, Training beenden und kannst da diverse Dinge auf diese eine Taste drauflegen.
Also vielleicht denkt man da an den schweißüberströmten Ultraläufer, der dann mit dem Touchscreen ein Problem hätte und der dann das Ganze über die Taste lösen kann.
Boah, der tut sich schwer, weil über eine Taste alles lösen ist jetzt doch nicht die Lösung.
Ja, hoffentlich ist es keine, nein, es ist ja keine Rundentaste, wie Garmin das ja seit Jahren erfolgreich permanent einsetzt. Da wird Apple ein bisschen anders aufgestellt sein. Hast du schon so ein Exemplar vorliegen?
Ich habe sie schon hier liegen, jawohl. Ist auch deutlich größer und dicker und schwerer geworden. Materialanmutung muss man wirklich sagen, wow, richtig genial. Titangehäuse, also da haben sie nochmal versucht, das Gewicht runterzukriegen. Es sitzt auch nicht so wahnsinnig schwer, also mit so einer Phoenix 7X oder so, wenn man die nebeneinander hält, dann kommt es in etwa hin.
Und gibt es schon einen Test von dir dazu?
Nein, noch nicht im Detail. Was natürlich der ganz große Punkt ist bei diesen Apple Watches, war und ist ja die Akkulaufzeit. Also an einen Marathon, ja, Marathon solltest du noch problemlos hinkriegen. Ironman wird schwierig. Ötztaler Radmarathon, also da brauchst du ja gar nicht dran zu denken. Und wenn du jetzt eben bei dieser Apple Watch Ultra nicht letzter wirst, dann solltest du es mit einer Akkuladung schaffen.
Wunderbar. Wirst du noch darüber berichten?
Ich werde noch ein bisschen was dazu machen, jawohl, aber man muss sagen, es geht, wenn, nur um die Hardware, weil Software haben sie zwar erweitert, ganz traurige Nummer. Alle Hersteller setzen mittlerweile darauf, dass die Einrichtung der Datenseiten und die Einstellung auf dem Telefon passiert. Apple, wir machen alles anders. Wir haben es zwar vorher auf dem iPhone gemacht, aber jetzt musst du es auf der Uhr machen.
Ui, das ist ja ein Rückschritt.
Ja, das heißt, du klickst jetzt auf diesem winzig kleinen Apple Watch Display, klickst du dir jetzt dann deine Datenseiten zusammen.
Ja. Sehr gut, viel Spaß dabei. Ja,
ja, genau. Gut, würde ich sagen, reicht an der Stelle, oder hast du noch Fragen dazu?
Ich habe eine Menge Fragen, aber ich schaue mir das dann mal an, weil man muss es, glaube ich, mal sehen, wie das Ganze funktioniert, um das dann vergleichen zu können, um gleiche Usability festzustellen oder die entsprechenden Unterschiede sind.
Genau. Dann kommen wir in die andere Richtung. Garmin hat die InReach-Familie erweitert. Du hast es angeguckt.
Ich habe nur die Meldung gesehen, Garmin InReach Messenger ist da, habe auch nicht reingeschaut, aber du wirst mir sicherlich erzählen, was es da Neues gibt.
Muss ich wieder alles nachlesen und raus. Also gut, Messenger, ich habe die Info und die Webseite mir angeguckt und eigentlich sind bei mir mehr Fragezeichen aufgepoppt und ich habe mir die ganze Zeit Frage gestellt, okay, und was ist jetzt der große Unterschied zum InReach Mini?
Ich wollte das jetzt nicht so sagen, aber ich dachte, du hast die Hintergrundinformationen dazu.
Also es kommt selten vor bei uns im Podcast, aber wir müssen mal positiv über Garmin Software sprechen. Also die wirkliche Neuheit ist die App. Und zwar gibt es jetzt eine Garmin InReach Messenger App und damit kannst du dann eben komfortabel auf deinem Telefon diese Textnachrichten schicken und die App entscheidet dann je nachdem, was sie zur Verfügung hat, wie die Nachricht rausgeht. Also bist du zu Hause, bläst es sie übers WLAN raus, bist du unterwegs, aber noch nicht in der Wildnis, geht es über Mobilfunk oder über Mobilfunk raus. Und wenn du im Nirgendwo bist, dann geht er über den Messenger, über das Iridium-Satellitennetzwerk.
Das ist so eine Funktionalität. Das erinnert mich an das, was schon vor Jahresfrist der Kollege von Protegear ermöglicht hat. Also dieses intelligente System, was dann auch wirklich deutlich Geld sparen kann, je nachdem, welchen Kanal man da nutzt.
Genau. Weil man muss ja immer sagen, dieses InReach-Abo kostet dich mal mindestens 15 Euro im Monat.
Gut, das ging ja noch, aber dann kommen die laufenden oder die Kosten dazu, wenn man dann eventuell aus dem Tarif rausfällt oder noch mehr sendet oder wie auch immer. Und das kann dann ganz schnell doch Dimensionen erreichen, die dann nicht mehr so spaßig sind.
Richtig. Also man sollte diese App gerade in Deutschland mit Bedacht wählen, weil es kann schneller passieren, dass man im Funkloch ist, als man denkt. Und dann schaltet er um auf die Satellitennavigation oder auf die Satellitenkommunikation, besser gesagt, und bläst deine ganzen Textchen an deine Freunde und Familie übers Iridium-Netzwerk raus.
Ja, ja.
Also ich tue mir echt schwer mit dem Unterschied zwischen den beiden Geräten. Positiver Effekt, der ist 100 Euro günstiger als der InReach Mini 2. Wer schon den Mini oder auch zum Beispiel, es gibt ja den GPS Map 66 oder den Montana, gibt es ja auch mit integriertem InReach. Wer da schon was hat, der wird auch in Zukunft dann diese App nutzen können. Also der kriegt diese Vorteile auch mit. Ich habe ja noch hier den InReach Mini 1. Soweit ich das mitgekriegt habe, werde ich nicht in den Genuss der App kommen, was ich sehr schade finde.
Das ist wieder schade, aber man muss ja auch wieder ein bisschen neue Hardware-Einnahmen generieren. Von daher sind wir da bei Garmin.
Ja, aber das ist einfach sowas, finde ich nicht wirklich kundenfreundlich, wenn man solche künstlichen Sachen dann da einbaut. Also gerade bei so einem InReach-Gerät, das sollten eigentlich langlebige Güter sein. Und also da muss ich sagen, ja, natürlich, Firmen wollen und müssen auch Geld verdienen, aber man sollte es nicht übertreiben. Und in dem Fall finde ich es schon persönlich ein bisschen grenzwertig oder übertrieben.
Ja, also ich glaube, in dem Fall liegt es auch eher daran, dass Garmin vielleicht noch in der Aufbauphase ist mit den ganzen InReach Services. Also das, was du beschrieben hast, finde ich natürlich gut. Aber ich kann mir auch eben vorstellen, dass dann eben die Geräte der ersten Generation da einfach nicht mehr für geeignet sind. So weitsichtig war Garmin da vielleicht noch nicht, beziehungsweise hat man versucht, erstmal Geräte rauszubringen mit dem neuen System, dann in die Welt zu gehen und dann die Leute der ersten Stunde stehen dann eben leider etwas nachteilig da.
Ja. Lass mal so stehen.
Dann gehen wir gleich zu unserem Hauptthema über, unserem Interview. Wir sind heute zu dritt vor den Mikrofonen und wir begrüßen bei uns Julia Ponza aus Spanien. Und jetzt dürft ihr alle mal raten, was das mit unserem Thema Navi on Air zu tun hat.
Ich weiß es.
Ja, Matthias ist auch dabei. Er weiß wie immer alles. Matthias, klär uns auf.
Ja, Julia haben wir kennengelernt auf der Eurobike und zwar am TUNAV-Stand. Ist verheiratet mit dem Geschäftsführer von TUNAV und ist, wie wir im Vorgespräch gehört haben, ein kölsches Mädchen. Also ihr hättet mal mitkriegen können, wie sich da unsere zwei Rheinländer dann über die Details des Rheinlandes unterhalten haben. War sehr amüsant, aber ich quatsch schon wieder zu viel. Ich gebe jetzt das Wort an Julia. Sie darf sich selbst kurz vorstellen.
Ja, hallo Matthias und Thomas, es ist eine Freude, heute mit dabei zu sein. Wie ihr schon gesagt habt, ich bin die Frau von Santiago Cruz. Wir sind inzwischen schon seit 17 Jahren verheiratet, kennen uns schon seit knapp 20 Jahren und das passt mehr oder weniger auch genau zur Firmengeschichte von TUNAV. TUNAV ist ja ein Familienunternehmen aus der Familie von meinem Mann und gegründet offiziell ungefähr Anfang 2000. Von daher habe ich die ganze Geschichte ziemlich nah miterleben können, vor allem seitdem mein Mann jetzt auch der Geschäftsführer ist, schon seit 2009 ungefähr. Und ich freue mich, mit dabei zu sein.
Das ist wunderbar. Und jetzt müssen wir unsere Hörer erstmal abholen, denn ja, wir reden jetzt über zwei Namen. Wir reden über Compe GPS und TUNAV. Und wir könnten jetzt auch sagen, wir reden jetzt mit der spanischen Mrs. Garmin, ja, denn in Spanien ist, glaube ich, euer Unternehmen das führende Unternehmen in Sachen Outdoor-GPS.
Ja, um auch ein bisschen zu erklären, wie sich das mit Compe GPS und TUNAV verhält. Also Compe GPS war der ursprüngliche Name. Das kam auch daher, dass der Gründer, das ist ein Cousin von meinem Mann, der war sportlicher Gleitschirmflieger. Und damals, so Ende der 90er Jahre, musste man da so eine Wegwerfkamera mitnehmen und eine Stoppuhr, um bei den Wettbewerben zu beweisen, dass man tatsächlich um den vorgeschriebenen Kirchturm geflogen ist. Da musste man dann ein Foto machen, während man flog. Und die Stoppuhr diente dann, um zu zeigen, wie schnell man das Ganze gemacht hat. Und man bekam dann, glaube ich, ungefähr eine Woche später, als dann die ganzen Bilder entwickelt wurden, bekam man dann das Ergebnis und die Mitteilung, ob man gewonnen hat oder nicht. Und er hat dann gesehen, dass es ja inzwischen so Magellan-GPS-Geräte gab, die man dann einfach beim Flug mitnehmen kann, die den Track aufzeichnen. Und er hat die Software entwickelt, mit der dann die Schiedsrichter den Track auf der Karte sehen konnten. Somit brauchte man dann die Fotos nicht mehr machen. Und er hat dann die Firma ursprünglich Compe GPS genannt, weil es um Competition ging und um Aufzeichnung des Fluges mit dem GPS-Gerät.
Habt ihr also zuerst Geräte gemacht oder habt ihr zuerst, Software entwickelt?
Software eigentlich, sagen wir mal, wie so ein Visor auf dem PC, wo man dann im Hintergrund die topografische Karte der Region hochladen konnte und im Vordergrund den Track, die Linie auf der Karte vom Flug.
Und wann war das genau?
Das war ungefähr 1999, 2000.
Also mit dem Start der genauen GPS-Empfänglichkeit wart ihr also quasi schon dabei?
Ja, Ja, es war, wurde dann auch sehr schnell übernommen von den Organisatoren dieser Wettkämpfe. Die haben das sehr schnell übernommen. Und ich weiß auch, dass er schon sehr früh angefangen hat zu programmieren, dass die Karten auch in 3D-Format angesehen werden konnten, dass man dann auch das Profil von den Bergen mit dem Flug dann halt richtig sehen konnte. Das war sehr innovativ und der Vorreiter von der aktuellen Landsoftware.
Und warum habt ihr dann eigene GPS-Geräte entwickelt?
Ja, das entstand, weil dann die Nutzer von Land, am Anfang wurde das gespielt auf diese ursprünglichen Handheld, die ersten Smartphones, diese HP-iBugs, da konnte man das drauf haben. Aber die waren nicht robust genug. Also die Geräte kamen hinzu ungefähr 2008, 2009, um robuste Geräte anzubieten, die dann auch mal fallen können, die den Regen aushalten. Ne? Also die Software für die Navigation auf einem Handheld-Gerät, die entstand schon früher. Aber das Gerät selber, das haben wir erst ja, knapp 10 Jahre nach Beginn des Unternehmens eingeführt. Und da ging es halt um diese. Ja, um Robustheit.
Das ist ja nicht so ganz selbstverständlich, denn Geräte zu produzieren, das ist ja schon ein sehr großer Aufwand, das erfordert hohe finanzielle Mittel und dann nochmal eine ganz andere Welt als Software.
Oh ja.
Das, glaube ich, ist schon ein sehr großer Schritt. Und diese Geräte, wo habt ihr die produziert?
Also ursprünglich wurden die Geräte, das erste Gerät wurde in Italien produziert. Danach hatten wir auch Verhältnisse, also wie heißt das, Drittproduktion in Asien. Aber schon seit längerem haben wir die Produktion erst zurück nach Europa geholt und inzwischen produzieren wir die Geräte bei uns vor Ort in der Firma selber, im Vorort von Barcelona.
Also das ist ja schon was ganz Besonderes, also Made in Spain.
Ja.
Wir kommen vielleicht nochmal gerade zurück zu dem Thema Markt. Ihr habt euch ja in Spanien entwickelt und in Deutschland seid ihr ja noch nicht so bekannt halt. Hat das irgendeinen Grund? Gibt es noch weitere Gebiete, wo ihr jetzt, seid ihr der Marktführer jetzt in Spanien oder wie kann man das betrachten?
Also in Spanien haben wir eine sehr starke Marktposition. Unsere stärkste Marktposition haben wir tatsächlich in Frankreich. Und in Deutschland geht es inzwischen auch tatsächlich in die richtige Richtung und in England auch. Es ist natürlich als Familienunternehmen, ihr habt es mit den Mitteln ja schon erwähnt, nicht ganz so einfach, ne? Wir haben hier nicht die Cash, die so ein Garmin hat, sondern wir müssen organisch wachsen, mit, ne, alles unsere eigenen Gewinne wieder reinvestieren, um zu wachsen. Und das ist schon nicht so einfach. Ne? Jeder Markt hat seine Komplexität. Und ne, dann gibt es natürlich auch die Sprache. Wir hatten im Vorgespräch auch über die Übersetzungen gesprochen. Da steckt immer sehr viel dahinter. Wir haben in Frankreich sehr, sehr viel Erfolg gehabt, auch weil die Franzosen sehr stark, sagen wir mal, auf Randonnée, auf das Wandern, sehr stark, da gibt es einen großen Markt und wir hatten die Unterstützung dort von dem Geografischen Institut und in England auch. Und ja, wir arbeiten stetig daran, weiter international zu expandieren. Aber da braucht man dann halt die entsprechenden Mittel.
Okay, aber jetzt nochmal zurückkommen zur Produktion. Das heißt, ihr macht wirklich sowohl die Kunststoffspritzgeschichten für die Gehäuse als auch die Platinen und die Bestückung der Platinen bei euch im Vorgarten quasi.
Also wir haben jetzt nicht die Kunststoffspritzanlage, aber das wird für uns, ne, wir kaufen die Elemente ein und das Zusammenbauen der Geräte, das findet hier statt. Also
Okay.
wir sorgen schon dafür, also jetzt vielleicht der Kunststoff ist das einfachste Material, aber wir kaufen die besten Bildschirme, ne, von dem her, das sind dann schon asiatische Hersteller bei den Bildschirmen, aber da ist halt einfach da, wo man dann auch die Qualität bekommt, die man braucht. Die elektronischen, wie heißt das, die Platten, die werden nicht weit von hier zusammengebastelt, weil da braucht man ja eine Atmosphäre, eine staubfreie Atmosphäre. Da haben wir das Volumen nicht für, dass sich das lohnen würde, dass wir das jetzt selber ne, dann in den entsprechenden Raum aufbauen. Aber das kommt alles hier in Arenys de Mar, das ist 40 Kilometer nördlich von Barcelona, zusammen. Und wir haben hier die Produktionslinie, wo alles dann zusammen gebastelt wird. Und auch die Programmierung von Software, Firmware, Hardware, das alles wird alles hier gemacht. Unsere Ingenieure sitzen hier in Arenys.
Wie groß muss man sich denn CompuGPS vorstellen?
Sehr groß. Vorstellen, bitte, sehr groß. In der Realität ist, ja, sind wir in einem Gewerbegebiet, unsere Halle mit unseren Büroräumen und unserer Produktion und unserem Lager. Ja, wir sind ein Familienunternehmen, aber die Geräte sind ja auch schön klein. Die brauchen nicht viel Platz.
Ja, aber von der Mitarbeiterzahl kannst du mal so eine ungefähre Hausnummer nennen?
Ja, 35.
Ah, also das hätte ich mir jetzt dann doch mehr vorgestellt. Also andersrum muss man ja sagen, Hut ab, also mit dieser Ausstattung sozusagen Familienunternehmen und einer begrenzten Mitarbeiterzahl beziehungsweise einer überschaubaren Zahl, dann dies alles, Fertigung, Software und so weiter auf die Beine zu stellen und dann Geräte auf den Markt zu bringen, die eigentlich in derselben Preisliga sind, wie die Massenfertigungen von den bekannten Mitbewerbern. Da muss ich schon sagen, Hut ab, dass ihr das geschafft habt.
Ja, danke. Ist harte Arbeit.
Das glaube ich gern. Ich würde noch mal gerne auf die Verbreitung zurückkommen, also die Kooperation mit den sozusagen Landesvermessungsämtern der anderen Länder. Das war vielleicht dann euer Erfolgsrezept. Das hat in Deutschland dann nicht geklappt.
Leider nein. Also so wie mir das bekannt ist, war halt das IGN in Frankreich und Ordnance Survey, die haben auch, wie heißt es, quasi White Label Produkte von uns selber in den Niederlanden aufgenommen. Das hatte dann schon sehr stark dazu beigetragen, dass wir sehr gut dann verbreitet wurden in den Ländern.
Also White-Label-Produkt für unsere Hörer heißt dann eben, ist es euer Gerät, aber dann steht dann Ordnance Survey drauf, wenn es in England produziert oder in England eingesetzt wird.
Genau, ja. Inzwischen, das war halt ein temporäres Agreement, das ist jetzt ausgelaufen und wir betreiben jetzt in England zum Beispiel unsere eigene Marke, unsere Geräte, aber zu Beginn waren die Ordnance Survey branded.
Wenn man sich diese Geräte mal anschaut, dann fragt man sich ja, was unterscheidet euch jetzt von den Produktlinien von Garmin? Die haben ja jede Menge Geräte und auch einige spezielle Linien, sprich Fahrrad oder auch natürlich Wearables in den letzten Jahren halt. Aber wenn ich das so richtig sehe, habt ihr schon von Anfang an sehr stark auf Kartenfähigkeit gesetzt und dem Arbeiten mit Karten, dem Editieren von Karten etc. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen mehr erläutern. Mir fällt da zum Beispiel ein frühes Gerät eines, das Aventura, gibt es ja heute noch in einer fortgesetzten Form, aber das habt ihr ja schon sehr früh auf den Markt gebracht, also ein Gerät mit einem großen Bildschirm und mit einer Stifteingabe. Das war ja schon was ganz Besonderes.
Ja, also ich denke, da spielt eine sehr große Rolle unser Ursprung. Also wie ich vorhin schon erwähnt habe, ging es ja los mit Gleitschirmfliegen und Flug auf einer topografischen Karte nachvollziehen können danach. Wir haben von Anfang an sehr stark auf Orientierung gesetzt. Das ist der Hauptfokus. Orientierung und Multisport. Also wir wollen, dass mit einem Gerät der Nutzer alle seine Sportarten quasi ausleben kann und dass er sich gut orientieren kann. Also es ging dann nicht unbedingt jetzt um Rennradsport oder Triathlon, sondern um Wandern, um mit dem Geländewagen durchs Backland zu rasen oder Mountainbike mehr als Rennrad. Und natürlich, ich benutze das Gerät natürlich auch auf meinem Rennrad, wenn ich unterwegs bin. Aber diese großen Bildschirme mit der guten Auflösung, das ist alles, weil wir wollen, dass man auch topografische Karten gut erkennen kann, dass wenn man irgendwo mitten auf dem Berg plötzlich nicht mehr genau weiß, wo lang, dass man das Gerät einem dann hilft und dass man dann entsprechend auch gut zoomen kann und mit Qualität sehen kann, wie komme ich jetzt hier weiter.
Also eure Philosophie ist eher so ein Gerät für alle Sportarten, während beispielsweise Garmin sagt, wir haben für die Radlinie unsere Edge-Geräte und für die Wanderer, Bergsport unsere Map-GPS-Dinger und so weiter. Also ihr sagt, wir haben unsere Geräte und die sollen jeweils für alle Sportarten einsetzbar sein.
Ja, also man sagt dem Gerät, in welchem Modus man gerade unterwegs ist. Und dann adaptieren sich die Datenfelder je nach Sportart, die man dann gerade betreibt. Das kann man sich dann natürlich auch selber konfigurieren. Alle Datenfelder sind änderbar. Also man kann sagen, ich möchte jetzt nicht die Geschwindigkeit, sondern den Rhythmus sehen und solche Sachen. Aber ja, unsere Philosophie ist, wie wir auch auf unserem Eurobike-Stand gesagt haben, when orientation really matters, dann sind wir der richtige Partner.
Und wenn man jetzt mal von der Kundensicht fragt, warum sollte ich mir eigentlich ein TUNAV-Gerät kaufen, statt eines Garmin-Gerätes oder eines Sigma-Gerätes, was ist so, was für dich sozusagen euer Vorteil?
Unser Vorteil, also wie wir gerade schon erwähnt haben, vor allem Kartografie. Wir haben eine Datenbank von Karten, die ist quasi unerschöpflich und haben die Geräte auch von Anfang an so konzipiert, dass man freie Kartenwahl hat. Ich weiß noch, dass ich einmal mit meinem Mann unterwegs war in der Region von Spanien, wo wir uns nicht auskannten, und da war eine Bar, eine große Karte, so eine Topokarte, eingerahmt an der Wand. Und dann haben wir da ein Foto von gemacht und die ganz einfach auf dem Gerät kalibriert und sind dann mit der Karte unterwegs gewesen. Und das machen andere Anbieter halt, die sperren sowas mit Absicht. Und bei uns ist das mit Absicht offen.
Also auf dem eigenen Gerät kalibriert, das ist schon eine tolle Sache. Das, also auch da wieder Hut ab. Das macht nicht jeder mal eben so. Wenn wir von den Geräten nochmal kurz weggehen, bevor wir auf das neue Gerät eingehen. Ihr habt ja nicht nur Hardware, ihr habt nicht nur Software, also die Software heißt ja nach wie vor Land, Compo GPS Land, oder heißt jetzt TUNAV Land?
TUNAV Land, ja.
TUNAV Land heißt sie jetzt. Ihr habt ja auch noch Apps und ihr habt noch eine Cloud. Vielleicht kannst du nochmal was zu diesem ganzen Universum sagen, das dann von TUNAV jetzt bereitgestellt wird.
Ja, also wir wollen halt ich kann das leider nur auf Englisch, diese End-to-End-Nutzererfahrung mit TUNAV abdecken. Also man hat die Landsoftware zum Planen der Aktivität. Unser Go-Cloud ist quasi das Gehirn, über das dann von Land in die Wolke auf das Gerät oder auf das Handy dann die Tracks und die Karten dann geteilt werden können. Wir haben eine Navigations-App auf dem Telefon für den Fall, dass jemand jetzt nicht in ein Gerät investieren möchte, aber die Navigationskapazität der unserer Software trotzdem nutzen möchte. Wir raten davon eher ab. Lieber ein robustes Gerät für die Navigation und das Handy mit der vollen Batterie in der sicheren Tasche, ja, damit man das zum Notfall dann auch benutzen kann. Auch ist heutzutage, je nachdem, welches Telefon man sich kauft, ist wirklich auch zu teuer, um es einfach auf den Lenker zu schnallen. Nochmal zurück auf das Universum. Wir haben zum Steuern oder zum Vereinfachen von der Übertragung von den Tracks zwischen der Software und den Geräten die sogenannte Link-App. Die Link-App gibt dann auch die Konnektivität zum Internet, also die Bluetooth-Verbindung von der Link-App mit dem GPS-Gerät. Wir haben zwar auch Geräte, die haben eine integrierte SIM-Karte, aber jetzt zum Beispiel das neue Gerät, worüber wir sprechen wollen, oder auch der Cross, der jetzt fürs Fahrrad, also eher am ehesten am Fahrrad eingesetzt wird, weil er der kleinste ist. Die haben keine eigene SIM-Karte, die benutzen dann die Internet-Konnektivität über die Link-App. Vom Telefon, weil das hat man in der Regel sowieso dabei.
Vielleicht nochmal ein Punkt zum praktischen Einsatz. Was kostet das, wenn man sich sozusagen in das TUNAV-Imperium eingibt?
Ja, das kostet ab 299 Euro für das Cross-GPS-Gerät und da bekommt man dann auch seinen ersten Kartensatz dazu direkt. Die Land-Software hat eine Free Version, wenn man jetzt nicht auf weit fortgeschrittene Funktionalitäten zurückgreifen möchte, kann man Land kostenlos benutzen. Und ja, inzwischen kommt auch der Simi-Service, ist auch die ersten Jahre kostenlos, kostet dann ein Apfel und ein Ei. Also, muss sagen, ich glaube, es sind 29 € im Jahr oder 19 € im Jahr. Da muss ich ehrlich sagen, das kenne ich jetzt nicht aufwendig.
Also Simi war nochmal ein Notfalldienst, ja?
Ja, Simi ist, man kann eine Liste von Kontakten anlegen, die zum einen, wenn man so will, von jeder Aktivität, die man beginnt, eine E-Mail bekommt mit einem Link, um zu sehen, wo man ist. Und zum anderen gibt es dann auch die Liste der Emergency Contacts, die, wenn man auf den Notfallknopf drückt, eine Nachricht bekommen, wo steht, Julia hat ein Problem und ist in der so und so und so und so Position. Und das halten wir für recht wichtig, weil wenn man jetzt wirklich, also wir sagen ja auch, hier die Freiheit zu entdecken, und wir wollen, dass unsere Nutzer sorglos neue Gebiete erforschen können, ne, auf ihren Fahrrädern oder zu Fuß oder wie auch immer. Und die Gewissheit, dass jemand weiß, wo man ist, ne, die halten wir für sehr, sehr wichtig. Also ich teile gerne meinen Aufenthaltsort mit den Personen, die ich natürlich dafür auswähle. Es ist jetzt nicht öffentlich. Ne? Man muss das vorher anlegen, und die Person, die das Link bekommt, muss auch akzeptieren, dass sie das bekommt. Also das ist,
aber ich muss auch gleich dem Matthias wieder das Wort überlassen. Aber eine Sache habe ich noch. Und damit wollte ich auch das Thema abrunden, das Thema dieser verschiedenen Dienste. Meine Beobachtung ist, man muss jetzt nicht wirklich dieses ganze Imperium nutzen, sondern man kann auch sich ein TUNAV-Gerät kaufen und dann mit den bekannten Tools arbeiten, also sprich irgendwo auf dem PC eine Strecke planen, als GPX-Datei auf das Terra oder auf ein anderes TUNAV-Gerät übertragen und sich dann navigieren lassen. Das klappt also alles. Und ihr habt also auch schon die Verbindung zu den bekannten Diensten wie Strava und Komoot. Also man muss jetzt nicht diese ganzen Systembestandteile nutzen, aber man kann sie nutzen. Auch da nochmal Hut ab, was ihr da alles geschafft habt. Also eine riesen Bandbreite an Leistungsmöglichkeiten und an Services. Und jetzt überlasse ich das Mikro erstmal dem Matthias.
Genau, da möchte ich noch mal kurz auf den Simi eingehen. Und wie war das jetzt mit einige Geräte können den Notruf direkt aus dem Gerät absenden, andere nicht. Welche können denn jetzt direkt senden?
Direkt senden Aventura und Trail.
Okay.
Und Terra und Cross nicht.
Das heißt, die nehmen dann die Mobilfunkverbindung vom Handy.
Ja.
Okay.
Wo man jetzt sagen muss, okay, ich habe vorhin gesagt, man soll das Handy nicht schön in die Tasche stecken. Die Verbindung über Link, wenn man die Link-App auf dem Handy hat, die benutzt viel weniger Datenvolumen und viel weniger Batterie, als wenn man jetzt zum Beispiel sagt, da kann man ja auch WhatsApp Live anmachen. Mit WhatsApp Live ist das Handy ziemlich schnell alle. Und wir haben nach einer Lösung gesucht, wo wir zwar die Kommunikationskapazität vom Handy nutzen, aber das Handy trotzdem Batterie spart und man es sicher verstauen kann. Man muss es nicht den Inklementien des Wetters aussetzen.
Okay.
Dafür ist das Gerät da. Das hält das alles aus. Regen, Staub, Matsch, Stürze. Die sind ja mit Gorilla-Glas bestückt. Da kann schon viel passieren, bevor passiert.
Und wahrscheinlich, wenn ihr so früh mit Software angefangen habt, dann war das damals noch so die große Zeit der Pocket-PCs, oder? Also dieses Windows Mobile.
Ja. Wir hatten selber auch solche Geräte, diese HP iPack. 6915 war es, glaube ich. Das war ja die Revolution damals, dass man plötzlich quasi einen Minicomputer in der Tasche haben konnte. Jetzt sind wir daran gewöhnt, dass das total normal ist.
Ja gut, aber ich war schon damals bei der anderen Fraktion. Ich gehörte zu den Palmjüngern. Okay. Damals war ja der große Krieg quasi zwischen Palm und Windows Pocket PC, was heute ja mehr oder weniger jetzt in Android versus iPhone geht.
Ja, und es gab ja noch BlackBerry, es gab es ja auch noch.
Ja gut, das war das Manager-Spielzeug am Anfang.
Habe ich auch gehabt, also bitte, ja.
Ja, natürlich, hallo.
Ich hatte eine. Ich hatte auch einmal einen Palm, aber ja.
Genau. Aber gehen wir nochmal zurück zum neuen Gerät, zum Terra. Ja, Julia, wir sind ja auch jetzt zusammen, weil ihr ein neues Gerät herausgebracht habt, das TUNAV Terra. Und das liegt jetzt vor uns, vor Matthias und vor mir. Und wir haben es auch schon mal angeschaut. Ich habe es ja auf der Messe vorgestellt. 3,7 Zoll Bildschirm, leichtes Gerät. Und jetzt bist du dran und darfst uns sagen, was ist das Neue am TUNAV Terra?
Am TUNAV Terra vor allem würde ich jetzt sagen drei Sachen. Der Bildschirm, absolut unglaublich. Die Qualität habt ihr sicherlich selber gesehen. Also wir sind sehr, sehr stolz darauf, wie klar auf dem Bildschirm man alles sehen kann und wie gut er auch bei direktem Sonnenlicht zu sehen ist. Also wenn man sich mit solchen Geräten eine Zeit lang beschäftigt hat, dann weiß man, dass das nicht so eine einfache Geschichte ist. Ich bin auch selber auf der Messe mal mit einem skeptischen Interessenten einfach mal rausgegangen. Es schien Gott sei Dank da die Sonne in Frankfurt. Und dem ist die Kinnlade runtergefallen. Also der Bildschirm ist absolut klasse. Und dann haben wir der GPS-Chip, hat eine extreme Präzision. Die ist bis zu einem Meter genau. Das ist auch neu. Und der dritte ist der Lautsprecher. Wir haben mit einem, Sound Engineer sehr stark daran gearbeitet, hinzubekommen, dass der sehr deutlich zu hören ist. Man kann ihn, wir haben zwar noch nicht die Funktionalität eingebaut, aber der Lautsprecher hat eine Qualität, dass man da auch seine Musik drüber streamen könnte. Also vielleicht kommt das dann irgendwann mit einem Update, aber das ist schon für die Sprachsteuerung zum Rechts-Links-Navigation ein sehr großer Fortschritt in unseren Geräten.
Ja, das klingt doch schon mal gut. Und jetzt gebe ich einfach mal zu den drei Punkten da mein Kommentar dazu. Also beim Display muss ich wirklich sagen, das ist jetzt nicht nur ein Marketingspruch von dir gewesen, sondern ich bin jetzt schon ein paar Tage damit gefahren, konnte ihn zwar nicht unter der spanischen Sonne testen, hier ist es doch eher bewölkt, aber er ist genauso wie schon beim Cross wirklich absolut genial. Also man kann ihn super ablesen und auch die automatische Hintergrundbeleuchtung, die arbeitet da immer schön mit. Also das ist wirklich Top-Geschichte. Zu dem GPS-Thema, da hätte ich gleich eine Frage, wenn du sagst, ihr seid so genau. Also ich sehe die üblichen Verdächtigen an GPS-Systemen, also Navistar, USA, Galileo, GLONASS, Baidu. Aber nutzt ihr auch diese Multifrequenzgeschichten, also die verschiedenen Frequenzbänder von GPS?
Das ist jetzt wieder eine technische Frage, die mich ein bisschen überfordert. Aber wir haben dieses SBAS-ECNOS-System und ich habe selber in der Nutzung auch gemerkt, dass es wirklich tatsächlich die Tracks, die nachher übertragen werden, die sind extrem genau. Okay. Und von früheren Geräten ist man dann manchmal neben der Straße lang gefahren, sozusagen. Okay. Ja, das haben wir jetzt nicht mehr.
Gut. Na gut, vielleicht kannst du das noch in Erfahrung bringen, dann werden wir das in die Shownotes oder in den ausführlichen Praxistest reinbauen. Und das Dritte, was du gerade angesprochen hast, der Lautsprecher, ja, der ist mir auch aufgefallen, weil der Cross, der hat ja einfach nur einen Buzzer drinnen, der Piepstöne von sich geben kann. Und beim Terra gibt es jetzt auch eine Lautstärke-Einstellung und eben eine Sprachnavigation. Und da muss ich sagen, bin ich ein bisschen erschrocken, weil ich bin es eigentlich gewohnt, dass man diese Lautsprecher immer mal auf Maximum drehen muss, um da überhaupt irgendwas zu hören. Und plötzlich blärt das Ding da los und das war schon auf dem Fahrradweg fast schon peinlich, wie der einen da angeschrien hat. Also den muss man nicht ganz aufdrehen, außer man ist echt schwerhörig.
Ja, aber das ist doch gut.
Natürlich, aber es war ungewohnt, dass man mal einen Outdoor-Lautsprecher mal nicht bis zum Anschlag aufdrehen muss. Und er hat zwar die Sprachansagen mit rechts, links, aber es funktioniert ja weiterhin leider noch nicht mit den importierten Tracks. Also nur, wenn die Strecke im Gerät berechnet wurde.
Ja, was eigentlich auch eine Sache, die wir noch nicht erwähnt haben, ist, warum Tunav Tunav heißt, das haben wir vorhin nicht erwähnt. Es geht ja bei Tunav um die Pu von Englisch 2, es ging um die duale Navigation. Unsere Geräte können halt alle die sprachgesteuerte Links-Rechts-Navigation, die wir, je nachdem wie alt wir sind, von den TomTom-Geräten schon sehr lange kennen. Und dann die selber vorher gezeichneten Tracks, ne, für die Offroad-Navigation. Das führte damals zu dem Rebranding von Compel GPS zu Tunav. Tu auch, wie die ersten drei Buchstaben vom Nachnamen des Gründers und der Familie, zu dem das Unternehmen gehört. Die heißen ja Tus als Nachname. Aber es ging hauptsächlich um die duale Navigation und eine Sprachsteuerung auf einem gezeichneten Track kommt vielleicht, aber diese Funktionalität der Sprachsteuerung im Terra ist gedacht für wenn man in einem motorisierten Fahrzeug unterwegs ist, dass man das dann auch benutzen kann. Oder wenn man halt sagt, okay, ich möchte jetzt von A nach B gesteuert werden als Fahrrad auf einer vektoriellen Straßenfahrt.
Mhm. Das hängt jetzt immer noch an den TomTom-Karten oder geht das auch mit anderen? Weil man muss ja sagen, die Kartenvielfalt ist ja recht umfangreich. Also mitgeliefert wird ja einmal eine Region einer topografischen Karte. Gut, da geht, das ist eine Pixelkarte, da geht sowas nicht drauf. Und dann wird ja die OSM-Karte noch mitgeliefert. Und dann kann man bei euch ja noch die TomTom quasi Straßenkarte kaufen. Auf welcher Karte funktioniert jetzt diese Sprachnavigation, das Sprachrouting?
Auf OSM und TomTom.
Ah, okay. Auch jetzt also auf der OSM-Karte?
Auf der vektoriellen Karte, ja.
Okay, gut.
Ich habe noch was zum Thema Handhabung. Ihr habt ja das Gerät mit Tasten ausgestattet, also ein Touchscreen und Tasten gleichzeitig. Das ist auch eine tolle Sache und man kann sich da sehr schön aussuchen, wann man was einsetzt. Ich fand zum Beispiel sehr schön, dass man die Zoom-Tasten, dass die so gut funktionieren. Das kann man jetzt gar nicht beschreiben, aber das geht sehr schnell. Also man ist sehr schnell raus und rein gezoomt. Normalerweise macht man sowas ja mit dem Fingerspreizen. Aber auf dem Smartphone, nur während der Fahrt auf dem Fahrrad, ist das nicht immer so praktisch und man trifft das dann nicht immer so richtig. Es wackelt alles, vibriert alles. Also dafür ist so eine Taste schon sehr gut und das klappt auch sehr schnell. Was mich etwas gewundert hat, war, dass man bei den mitgelieferten OSM-Karten dann die Ortskonturen nicht so richtig sieht und auch die Namen, wenn man ein bisschen weiter rauszoomt. Habe ich da irgendeine Einstellung übersehen oder ist das immer so?
Da muss ich mich dann auch noch mal schlauer machen. Das können wir dann nachher, das liefere ich nach.
Zu den Karten noch eine Geschichte oder eine Frage. Die Karten erzeugt ihr aus den OSM-Daten dann selbst? Habt ihr da eigene Kartografie im Haus?
Wir haben Software-Ingenieure, die so spezialisiert sind auf Kartografie, ja.
Ich habe noch eine Frage zum Thema Profil. Wenn man das Gerät jetzt einschaltet, dann hat man ja die Profile Wandern, Mountainbiken und Rennradfahren. Mhm. Das ist uns schon bei anderen Kollegen aufgefallen. Das ganz normale Fahrradfahren, also man würde sagen Trekkingrad oder sonst irgendwas, sollte man sich sowas nochmal speziell einrichten? Denn ich könnte mir vorstellen, beim Mountainbiking, da würde ich dann zu sehr auf irgendwelchen Singletrails geführt, beim Rennradfahren nur auf der Straße. Ich brauche auf jeden Fall irgendwas dazwischen. Sollte man sich also die Mühe machen, ein weiteres Profil einzurichten?
Ja, ich denke, das Einrichten von Profil lohnt sich zum einen für die Führung, aber auch für welche Datenfelder man sieht. Es ist natürlich ganz unterschiedlich, je nachdem, mit welchem Art von Fahrrad man unterwegs ist, woran man wirklich jetzt interessiert ist, was man auf dem Bildschirm dann auch sieht. Ne? Unterhalb der Karte gibt es ja Datenfelder oder es gibt dann auch die Option, andere Datenseiten sich anzeigen zu lassen. Und wenn man sich dann verschiedene Profile anlegt, was sehr schnell gemacht ist, wird dann bei jedem Profil auch hinterlegt, was man dann sieht, während man in der Aktivität ist. Dass man dann nicht, während man unterwegs ist, mit einem Long Press auf dem Datenfeld dann plötzlich suchen muss, wo ist mein Sensorfeld, was ich jetzt sehen möchte. Ne? Man kann ja das Gerät auch mit, weiß ich jetzt nicht, mit einem, wie heißt es auf Deutsch, Power Meter.
Leistungsmesser.
Ein Leistungsmesser, Dankeschön. ein Leistungsmesser verbinden über Bluetooth oder ja, Herzfrequenz etc., die ganze Sensorik. Und weil je nachdem, mit welchem wie man unterwegs ist, hat man vielleicht ein Leistungsmesser auf dem Rennrad, aber auf dem Mountainbike nicht. Oder warum soll man sich dann das Feld anzeigen lassen, wenn da nichts steht, zum Beispiel? Ja, oder wenn man wandert, ist vielleicht die Herzfrequenz nicht so signifikant. Und von daher machen die Profile schon Sinn und es sind wirklich ja auch nur ein paar Klicks, um sich da ein neues Profil anzulegen.
Da muss ich mal reingrätschen. Also das solltest du mal bitte weitergeben nach ganz, ganz oben. Die Einrichtung der Datenprofile fand ich ein bisschen gruselig gelöst, das irgendwie einzustellen und zu erweitern. Also schwierig.
Echt? Also
ja, wenn du in die Einstellungen gehst und dort dann die Datenseiten, dann hast du diese winzigen Schaltflächen am oberen Ende, wo dann, ich mache das jetzt gerade mal nebenher, Datenseiten, wo du dann die Felder auswählen kannst und dann kriegst du eigentlich nicht angezeigt, wie es dann wirklich ausschaut, sondern nur eine Liste, in der du die dann anlegen kannst. Also da glaube ich, ist noch ein bisschen Feinarbeit im User Interface Design notwendig.
Okay, das schaue ich mir gleich nochmal an.
Mitgegeben.
Denn das nehme ich mit, das packe ich mir ein, das schaue ich mir gleich nochmal an.
Gut.
Ja, und ich habe noch eine Frage zur Konnektivität. Als typischer deutscher Radfahrer ist man ja ganz schnell bei Komoot, als Sportler bei Strava. Ihr habt diese Profile ja auch angebunden und vielleicht kannst du das nochmal erklären, was muss man dafür tun?
Ja, das funktioniert über die erwähnte Go Cloud in dem Sinne. Also man hat dann einen User-Account und dort stellt man diese Verbindungen dann her.
Also ebenso, mal ganz so Schritt für Schritt. Die Go Cloud ist ja eure spezielle Cloud, da meldet man sich an und das kostet ja erstmal nichts.
Nein, das kostet nichts. Da meldet sich jeder Nutzer an. Das ist im Prinzip, sagen wir mal, so wie die Handtasche, wo man dann seine Karten, wo verankert ist oder gespeichert wird, welche Karten man gekauft hat, weil man kann die ja dann auch von einem Gerät, wenn man mehrere Geräte hat, auf mehrere Geräte spielen. Das ist quasi die Datenbank von allen in unserem Universum. Das funktioniert dann genauso auch wie wenn man Training Peaks mit Strava verbindet zum Beispiel. Ja. Dann muss man sagen, man möchte die Verbindung herstellen und dann muss man sich mit dem Strava Username dann entsprechend einloggen und dann wird die Verbindung hergestellt. Also das funktioniert ganz einfach.
Und dann ist man in der Cloud sozusagen angemeldet und dann hat man es direkt schon auf dem Gerät drauf.
Und dann, also die Verbindung von Komoot ist dann in der Regel, dass man das runterlädt auf Land. Man kann das ja dann auch weiter bearbeiten und dann von Land drüber spielt oder man hat dann Zugang zu den Routen über die GoCloud und sendet es dann an sein Gerät.
Alles klar.
Und wenn man die Verbindung mit Strava oder mit Training Peaks herstellt, wenn man dann die Aktivität abschließt, wird das direkt synchronisiert und hochgeladen auf die anderen Plattformen.
Also das ist ja wieder ein Service, den wir aus dem Sportbereich kennen. Man fährt irgendwo lang, man schließt die Aktivität ab, dann wird es hochgeladen, das macht Komoot, das macht Strava, das macht ihr auch und dann habt ihr dann auch ein entsprechendes Vergleichsportal, also kann man seine ganzen Trainingspläne auch bei euch dann nachvollziehen und einrichten.
Man kann die Trainingsaktivitäten nachvollziehen. Wir haben kein Planungsportal. Ich bin selber Altersklassen-Triathletin. Ich benutze zum Managen von wann ich was trainieren muss, Training Peaks, zum Sammeln von Medaillen Strava und während ich unterwegs bin für die Orientierung und auch für die ganze Sensorik, dann natürlich meinen Kurs und jetzt auch mein Terra.
Also da ist jetzt sozusagen das System TUNAV mit den jeweiligen Plattformen verbunden, aber ihr macht jetzt nicht noch eine eigene Plattform sowas, sondern man behält quasi die Aktivität in den klassischen Plattformen dabei und über TUNAV wird dann die Verbindung, die Daten, der Datentransfer bereitgestellt.
Ich lache immer, weil meine Triathlon-Kolleginnen, werden oft von Garmin beleidigt. Wenn sie dann 3 Stunden auf dem Fahrrad unterwegs waren und sie von Garmin die Nachricht kriegen, dass es unproduktives Training war. Aber ich sage mir, es kommt davon, dass ihr Garmin benutzt. Wir würden sowas nie sagen. Einfach, weil wir auch sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wir haben ja auch schon gesagt, wir sind ein Familienunternehmen. Unsere Mittel sind nicht unbegrenzt. Und es gibt diese Plattformen, die das alles von vorne bis hinten und von links nach rechts und umgekehrt auswerten mit einer Qualität, die unglaublich ist. Wir sammeln und liefern die Daten an diese Plattformen und sind mit denen verbunden, aber wir werden uns jetzt nicht da reinhängen, eine Trainingsplanungsplattform von TUNAV selbst zu entwickeln. Das macht keinen Sinn.
Finde ich auch absolut in Ordnung, weil ich meine, man sollte es jeweils den Profis überlassen. Und insofern ist es deutlich sinnvoller, hier Strava oder Training Peaks einzubinden, als da irgendwie sowas selber halbherzig zu basteln, was dann am Schluss entweder nur eine schlechte Kopie ist oder überhaupt nicht rankommt. Also insofern passt das schon, die Einbindung ist halt immer das Wichtige.
Ich würde gerne noch loswerden, dass man ein TUNAV-Gerät auch sehr einfach nutzen kann. Also man kann es ja auch ohne irgendwelche Cloud-Nutzung oder App-Nutzung gebrauchen. Man erzeugt seinen GPX-Track und spielt den dann über ein Kabel, USB-C natürlich, brauchen wir nicht mehr zu sagen, wissen wir ja alle, auf das Gerät. Und dann muss man nur wissen, in welches Verzeichnis, das heißt dann Data. Und wenn man das gemacht hat, dann liest das Gerät die Strecken aus und sie erscheinen dann unter dem Bereich Routen. Also das klappt wunderbar und da werden auch so Sachen wie Wegpunkte ausgelesen, also Einzelziele. Damit habe ich das, was ich in der Regel ganz häufig anwende, auch sehr, sehr einfach mit einem TUNAV-Gerät ermöglicht und das ist eine tolle Sache.
Ja, ich bin ein großer Fan von, wir nennen das diese Roadbook-Funktionalität. Wenn ich eine Route plane, dass ich mir markiere, wo sind die höchsten Punkte, wo werden wir was essen, wo finden wir Wasser, wenn wir wandern gehen, ne? Wo sind die Flüsse oder die Bäche, besser gesagt. Und das spielt man sich dann alles drauf auf das Gerät und dann weiß man jetzt noch 1 Kilometer, bis man oben ist oder der nächste Bach ist nur noch 500 Meter weit weg. Da bin ich ein Riesenfan von. Es gibt keine Ausfahrt, die ich mache, wo ich mir nicht mindestens 3 oder 4 Punkte markiert habe und mir anzeigen lasse als Info Next oben links auf dem Bildschirm bis zum nächsten Punkt.
Ja, das ist schon toll. Das geht ja mit Komoot beispielsweise nicht, sowas. Ich würde ganz gerne mal eine Bemerkung zu zu TUNAV Land. Ich habe noch den alten Namen im Kopf, zu eurem Planungsprogramm loswerden. Das ist ja eine Software, die wird insofern immer interessanter jetzt, auch für die deutschen Nutzer, weil Basecamp ja so langsam wirklich den Gebrauchswert einstellt. Wir haben es ja letztens mal schon gesagt, die klassische Software von Garmin klappt nicht mehr so richtig mit dem Edge Explorer 2 zusammen. Und das Programm kann man immer weniger einsetzen damit. Euer Programm ist ja noch eine ganz andere Nummer. Das ist ja wirklich ein sehr, sehr leistungsfähiges Programm. TUNAV Land ist ein umfassendes Planungsprogramm mit Karten, mit der Möglichkeit, Tracks, Routen, Wegpunkte zu nutzen, mit einer Anbindung an die Cloud. Also es ist dann schon natürlich sehr mächtig. Aber wer ein Offline-System auf dem PC haben möchte, dem sei das wärmstens empfohlen. Es ist in einer Riga wie das vielleicht auch bekannte Quo Vadis GPS. Und von daher, ja, mal ein Tipp für die Leute, die noch mehr planen wollen, die noch mehr mit verschiedenen Karten arbeiten wollen, diese Karten in unterschiedlicher Form einsetzen wollen, selbst Karten kalibrieren wollen etc. Oder aber auch einfach auf dem PC Strecken planen mit Wegpunkten und die dann ganzen, diese ganzen Strecken dann verwalten wollen.
Ja, ich benutze es immer wieder, bevor wir irgendwo irgendwelche, wir machen jedes Jahr auch Wanderungen, 3 Tage, 2 Nächte ungefähr, und da sollte man schon genau wissen, wo man, ne, wo man hingeht, und man kann das alles sehr gut sehen, die Höhenprofile. Und es ist recht einfach zu nutzen. Wenn man mit einem Office-Programm zurechtkommt, dann kommt man auch mit Land zurecht. Es ist natürlich sehr umfangreich, sehr potent. Aber die einfachen Funktionen sind auch sehr einfach auszuführen auf dem Programm.
Also ich würde schon sagen, man muss sich da schon ein paar Stunden Zeit für nehmen. So ganz einfach finde ich das nicht. Aber wer einmal drin ist, der wird dann auch begeistert sein. Also diejenigen, die gerne mit Karten arbeiten und da intensiver mitarbeiten, für die ist das toll. Der Einsteiger wird sicherlich eben sagen, ui, da muss ich mir mal ein Wochenende für Zeit nehmen. Aber eben, das lohnt sich auch. Und man kann dann natürlich auch sehr viele Funktionen damit ausüben.
Ja, das ist, ja, die Versatilität hat ihren Preis, aber dafür kann man dann wirklich auch genau einstellen, was man möchte. Das ist immer so eine Abwägung. Und ich finde, für das, was das Programm kann, ist es doch relativ einfach. Aber wie in jede Software muss man sich in irgendeiner Form erstmal reindenken.
Matthias, haben wir noch was zum Thema TUNAV und Terra?
Was mir noch positiv aufgefallen ist, jetzt liegt endlich eine ordentliche Halterung aus der Spritzgussmaschine bei und nicht mehr aus dem 3D-Drucker.
Ja, wobei ich sagen würde, vielleicht ist es ja auch ein verbesserter Druck. Wir haben gemerkt, dass bei den ursprünglichen 3D-gedruckten Halterungen die Vibrationen dann doch zu Brüchen führten und das Ganze dann auch verstärkt.
Gut. Nee, aber sonst muss man schon sagen, schönes Gerät. Muss es noch ein bisschen weiter austesten, aber ich meine, wer natürlich schon mal den Cross kennt, der kennt sich da auch direkt mit aus. Und ja, mehr dazu gibt es dann in Kürze auch bei mir auf dem Blog im Praxistest. Und ja, Thomas, würde ich sagen, war ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank, Julia, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank euch, dass ihr mich eingeladen habt und dass ihr unser Gerät dann auch testet und den Nutzern noch eure Bewertungen weitergibt, dass sie wissen, worauf sie sich, was sie erwarten können und dass sie sich auf unsere Geräte verlassen können.
Ja, vielleicht soll man nochmal fragen, kann man euch denn außerhalb einer Superleitmesse wie der Eurobike nochmal irgendwo anders in Deutschland live erleben?
Da ist jetzt kurzfristig erstmal in Deutschland live nichts geplant. In nächster Zeit, nächste Woche sind wir auf der Roque d'Azur in Südfrankreich. Wir waren letztes Wochenende bei Sea Otter Europe hier in Girona und müssen wir mal schauen. Aber wir sind sicherlich auf jeden Fall nächstes Jahr bei der Eurobike wieder dabei. Den Stand haben wir schon reserviert.
Und wer ein TUNAV-Gerät mal sehen möchte, vielleicht auch mal einen Blick in die Software haben möchte, der kann natürlich auch zu den Messen kommen, wo Matthias oder ich vertreten sind. Also beispielsweise demnächst in Leipzig oder auf der CMT oder der O in Hamburg oder der Fahrrad Essen oder der Free. Also da kann man sich die Geräte anschauen, die zeigen wir euch gerne. Mhm. Ja, dann dürfen wir ein großes Dankeschön aussprechen an Julia und dich jetzt ins verdiente Wochenende entlassen. Und euch noch viel Erfolg wünschen. Vielleicht kannst du einen kleinen Ausblick geben? Dürfen wir schon uns auf irgendwas anderes freuen? Es gibt zwar gerade ein ganz neues Gerät, aber Vielleicht hast du ja noch so einen kleinen Blick in die Zukunft für uns, wo es mit der GPS-Navigation bei euch hingehen wird.
Es wird vielleicht etwas kleiner werden. Wir haben ja jetzt erstmal, ich sage immer aus Spaß, wir haben jetzt endlich ein Gerät für Leute aus meinem Alter. Ich trage inzwischen eine Gleitsichtbrille, ne, aus altersbedingten Gründen. Und auf dem Teller kann man jetzt richtig schön alles entspannt groß sehen. Aber es gibt natürlich auch Segmente, die möchten lieber kleinere Geräte. Mhm. Und in der Richtung arbeiten wir.
Das klingt doch super spannend. Gut, dann sagen wir herzlichen Dank, Julia. Viel Erfolg weiterhin und hoffentlich bis demnächst.
Ja, vielen Dank euch und habt auch einen schönen Freitag und ein wunderschönes Wochenende.
Das waren doch wirklich einige spannende Einblicke in die Geschichte von der Firma und in, ja, wie sie das Made in Spain wirklich durchziehen. Das finde ich ja immer sehr interessant, wenn man auf die Geräte, auf die Rückseite draufschaut und da eben gleich unter TUNAV dieses Made in Spain findet, dass wir da mal ein paar Hintergrundinfos auch zur Größe der Firma bekommen haben.
Auf jeden Fall. Und ich muss nochmal sagen, das ist wirklich sehr beachtlich. Ich finde es toll, was die Kollegen dort leisten. Ich habe leider immer viel zu wenig Zeit, um das Ganze wirklich intensiv zu betrachten. Nochmal mein innerer Vorwand, nicht Vorwand, sondern Vorsatz, dass ich jetzt da nochmal ein bisschen mehr einsteige, wozu auch das Terra sicherlich beitragen wird. Ich werde mir nochmal die neue Version von Compe, von TUNAV Land anschauen, die immer interessanter wird. Also für mich kann ich so sagen, das ganze System von TUNAV ja, bleibt spannend, wird spannender sicherlich. Und ich finde es natürlich schade, dass sie noch nicht so auf dem deutschen Markt vertreten sind, wie sie es eigentlich verdient hätten.
Das ist richtig. Ich meine, sie sind absolut mitbewerbertauglich beim Preis. Und wenn man sich anschaut, Garmin meint, den Oregon nicht mehr produzieren zu müssen oder nicht mehr zu verkaufen. Insofern bleib ich bei dem, was ich auch schon im Blog geschrieben habe. Der TUNAV Cross ist da wirklich eine Top-Alternative, wenn nicht sogar das bessere Gerät als der Garmin Oregon.
Ja, in dem Sinne werden wir sicherlich noch einiges ausprobieren. Müssen wir noch was hinzufügen zu unseren ganzen Erkenntnissen über TUNAV?
Ich würde sagen, wir lassen das Interview mal so stehen und möglicherweise unterhalten wir uns in einer der kommenden Episoden nochmal darüber, wenn du das intensiver getestet hast. Ich werde mir es auch noch weiterhin anschauen. Für die nächste Episode, glaube ich, da haben wir schon unser Thema schon fix. Wir haben da ja schon Pressemitteilungen, erste Blicke erhaschen dürfen. Wir dürfen noch nicht drüber sprechen, also bleibt gespannt. In der nächsten Episode wird es da dann drum gehen.
Ja, das kann ich nur unterstreichen und damit wünschen wir euch auch ein paar schöne Herbsttage mit wenig Regentropfen und noch einer schönen wärmenden Sonne.
In diesem Sinne, viel Spaß euch. Ciao, Servus.
Tschüss.
Sie haben Ihr Ziel erreicht.